Wer von euch kennt Aggressivurlauber? Aggressivurlauber. Ich möchte euch einen Aggressivurlauber vorstellen. Das hier ist ein Aggressivurlauber. Ich bin manchmal ein Aggressivurlauber. Und vielleicht kennt ihr das auch. Man hat eine stressige Zeit hinter sich und man hechelt einfach nur noch so auf den Urlaub zu. Wer von euch hat einen Urlaub schon hinter sich? Ah, schon ein paar. Okay, das heißt, ihr seid die letzte Woche nicht da waren. Okay. Man hechelt so auf den Urlaub zu und man denkt einfach nur noch so, ich muss es nur noch über die Linie schaffen. Ich muss einfach nur noch irgendwie in den Urlaub rein hechten. Und für mich war das in den letzten Monaten so, seit Ostern war für mich eine sehr, sehr arbeitsreiche Zeit. In der Schule hatte ich eine Abschlussklasse, eine 10. Klasse. Das war, sehr viel Prüfungen vorbereiten, Prüfungen korrigieren. Schüler motivieren, nicht vor der Prüfung schon aufzugeben, Abschlussfeier planen, Abschlussfeier feiern, danach Abschlussfeier Erholung und so weiter. In der Gemeinde war viel los, also wir hatten die stille Woche durch Ostern, wo wir jeden Tag Impulse verschickt haben an euch. Wir haben die Osterandacht gefeiert, die ich extrem genial fand am Ostersonntag. Dann hatten wir einen feierlichen Ostergottesdienst. Ich habe viel gepredigt in den letzten Monaten natürlich. Schulungen haben wir gemacht, Encounter-Vorbereitung war und natürlich auch Hochzeiten, ja, wie ständig in HDH heiraten alle immer, ja, das ist auch ganz viel Arbeit für mich immer auch samstags da zu predigen und die Woche davor vorzubereiten zusätzlich. Studium, Jess und ich haben relativ anstrengende Kurse besucht in den letzten Monaten. Ich war Gastsprecher bei den Hochschultagen in Heidelberg, ich war hier bei Big Worship Gastsprecher, ich war Gastsprecher, oder was heißt Gastsprecher, ich war 6 Tage lang auf dem Solar, hab da jeden Abend gepredigt, das muss auch vorbereitet werden. Dann noch schnell den Newsletter schreiben für August und dann in den Urlaub hechten. Ja, so das waren meine letzten Monate. Und versteht mich nicht falsch, all das, was ich aufgezählt habe, finde ich extrem genial und möchte ich keinen anderen tun lassen, weil ich es einfach zu gerne tue. Das ist reiner Egoismus, ich mache das total gerne. Aber es kostet extrem viel Energie auch, vor allem wenn man das über eine lange, lange Zeit hin macht. Und ich bin so ziemlich leer vor 2 Wochen in den Urlaub gegangen. Einfach nur mit dem Gedanken, jetzt habe ich endlich Urlaub. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht von dir her kennst, wenn du so richtig kaputt bist und du gehst in den Urlaub, dann bist du fast zu kaputt, um überhaupt zu entspannen. Ja, du bist einfach nur, du bist da und du bist aber noch voll irgendwie im 5. Gang, ja, aber kannst gar nicht mehr richtig fahren, weil dein Tank ist leer und du kannst dich nicht entspannen. Ja, und so war das mit mir, ja, und ich war mit Silke und mit Jesse und mit den 2 Kids in Holland für eine Woche und ich war so kaputt, ja, und jede soziale Interaktion, die an mich herangetragen wurde, habe ich als Majestätsbeleidigung empfunden, ja. Immer wenn einer gekommen ist, habe ich mir gedacht, oh, lasst mich doch bitte einfach in Ruhe, ja. Ich war, sagen wir mal einfach, ich war phasenweise nicht ganz so sozial erträglich, ja. Ich war so ziemlich egozentrisch drauf, hat mir Gott auch gezeigt. Also wenn ich eine Erkenntnis aus dem Urlaub mitnehme, dann, dass ich ein Egoist bin. Und ich war am Anfang meines Urlaubs ein Aggressivurlauber. Ich war ziemlich schnell aggressiv. Wenn meine Kinder im Strandlokal laut geschrien haben, dann war ich aggressiv. Wenn meine Frau dann den Kindern hinterhergerannt ist, wenn sie rausgegangen sind, dann wurde ich noch aggressiver. Und es hat eine Weile gebraucht, bis mein Spaßbremsentum sich gewandelt hat zum Familienvater und Ehemann und Bruder, ja, der einigermaßen erträglich ist. Ich habe zum Glück, ich hoffe zumindest, Hanni, ich habe die Kurve gekriegt, vielleicht hast du das alles gar nicht mitgekriegt, aber ich gehe davon aus. Und zum Glück war es dann am Ende doch, diese Woche in Holland war eine super Zeit mit meiner Family. Das war echt toll, wir haben 3-mal Muscheln gemacht. Ach, war das lecker. Okay, so viel zu mir, dem Aggressivurlauber. Ich möchte euch aber jemand anderen vorstellen, der nicht ganz so unangenehm ist im Urlaub oder überhaupt. Ich würde gerne über jemand anderen sprechen und zwar über David Midwood, den könnt ihr mal einblenden. Ich habe David Midwood vor knapp 11 Jahren kennengelernt. Ich glaube, ich habe euch schon erzählt von ihm, aber ich muss euch heute wieder davon erzählen. Ich habe ihn kennengelernt, als Jesse und ich für ein halbes Jahr in den USA waren. Wir haben mit Youth Storm, einer christlichen Jugendorganisation, zusammengelebt in der WG. Ihr kennt vielleicht noch JC Alzamora, der arbeitet mit Youth Storm zusammen. Und wir haben da eine wunderschöne, wie soll ich sagen, Garage bewohnt, ja? Es war nämlich einfach eine Garage. Und da haben wir gewohnt und wir waren da ein bisschen so in der Krise, so das war, wir waren relativ frisch verheiratet und wir kamen da an, wir dachten, wir kriegen da ein schönes Schlafzimmer. Nein, wir haben ein Bett in der Garage gehabt und die Garage war relativ groß oder auch nicht, weil die Garage nämlich so, sagen wir mal, 20 Regale drin gestapelt stehen hatte. Ja, also wir hatten 20 Regale im Zimmer, so hintereinander gestapelt und ein Bett. Und eine Katze, die lag immer auf unserem Bett. Und unter der Treppe kamen ab und zu Squirrels rein ins Zimmer. So, das waren unsere Freunde. Die Katze hat die Squirrels ferngehalten. Und David Midwood hat gehört, oh, da leben zwei Deutsche bei Youth Storm in der Garage. Und hat sich gedacht, den beiden muss ich helfen. David war damals Mitte 50, ja, war Pastor, war Zigarrenliebhaber, Rotweinkenner, ja, kurz ein klasse Typ einfach. Und David Midwood ist super großzügig. Jesse kann man bestätigen, ne? Er war sehr, sehr großzügig zu uns. Er hat uns regelmäßig zum Essen ausgeführt. Er hat regelmäßig für uns gekocht. Er hat uns sein riesiges Haus sitten lassen, wenn er mit seiner Familie nicht da war. Er hat uns auf Dienstreisen mitgenommen in andere Gemeinden. Auch da haben wir immer reichlich zu essen gekriegt und leckeren Rotwein. Ne? Wir haben mit ihm gedurft in sein Strandhaus, als er Familienurlaub dort gemacht hat. Das ist in einem Dorf, das ist abgeriegelt. Da kommt man bloß mit einem Zahlencode rein in dieses Dorf. Unser Nachbar war David Duchovny von Akte X. Der ist ja morgens immer vorbeigejoggt. Ja? Also er hat das geerbte Haus, er kann da nichts dafür. Und wir durften einfach den Segen von David Midwood empfangen. Der hat einfach Segen und Liebe und Annahme und Barmherzigkeit in uns reingepunkt. Er ist auch ein klasse Vorbild als Christ. Ich kenne keinen Menschen, der so ein großartiger Ermutiger ist. Ich kenne keinen, der, wenn er morgens aufsteht, muss ich euch erzählen, wenn wir bei ihm geschlafen haben, unten im Basement, da hatten die ein Gästezimmer und man hat immer morgens so zwischen 5 und 6 hat man was gehört. Da ist er aufgestanden und dann ist er durch die Küche getanzt und hat Gospel gesungen. David Midwood ist ein bisschen größer als ich und ist deutlich schwerer als ich. Ja? Er ist jetzt kein sehr, sehr fetter Mann, aber wenn er getanzt hat zu seinem Gospel-Sound, dann hat die Bude gebebt. Und es war einfach eine schöne Sache zu sehen. Es gibt Menschen, die morgens nicht den ersten Gedanken haben, ich möchte jemanden töten, sondern mit Lobpreis auf den Lippen aufstehen. Auch das ist einfach ein Vorbild für mich gewesen. Er hat ein absolut krasses Gottvertrauen. Ich habe ihn ein halbes Jahr erleben dürfen, wie er radikal auf Gott vertraut hat. Und seine Leidenschaft ist, Menschen für Jesus zu gewinnen und zu überreden, Pastoren zu werden. Deswegen stehe ich jetzt heute hier. Kurz, David ist der coolste oder liebesvollste, der großzügigste, ausgeglichenste, jesusmäßigste und glücklichste Mann, den ich kenne. Und wer möchte nicht so einen Freund haben wie David Midwood? Jeder möchte so einen Freund haben. Überleg's dir. Hat ein geiles Strandhaus, der mag dich total, hat viel Kohle, er lädt dich ein, richtig fette Steaks zu essen, täglich, wenn möglich. Und noch mehr, wer möchte nicht so ein Freund sein? Wer möchte nicht so ein David Midwood-mäßiger Mensch sein? Ich möchte so jemand sein. Was wäre dir lieber, eine Woche mit David Midwood Urlaub zu machen oder mit mir, wenn ich total gestresst bin? Wenn du ein vernünftig denkender Mensch bist, dann willst du mit David Midwood Urlaub machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte David Midwood-mäßig drauf sein. Und ich wünsche mir für uns, für euch, die ihr heute hier seid, dass ihr David Midwood-mäßiger draufkommt. Was soll das alles mit David Midwood? Ich habe letzte Woche, als ich auf dem Berg war, habe ich einen Psalm gelesen. Und der hat mich sehr stark an David Midwood erinnert. Warum Berg? Holland. Ne? Also wir waren eine Woche in Holland, dann waren wir eine Woche wandern. Und das in den Bergen. Und ich habe folgenden Psalm gelesen. Und vielleicht kann die Silke gerade mal nach vorne kommen und uns den Psalm vorlesen.
Das Psalm 84, da steht: Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs, Gott unser Schild. Schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten.
die Bibel geben? Die Bibel. Und der Psalm geht weiter. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Das ist, was wir vorhin auch gesungen haben. Besser ist ein Tag in deinen Vorhöfen als tausend woanders. Und zwei Verse, die ich gelesen habe, sind mir letzte Woche ganz besonders wichtig geworden. Und zwar Psalm 84, die Verse 6 und 7. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Psalm 84, Verse 6 und 7. Ich habe den Text gelesen, ich habe mir gedacht, wow, ich möchte so eine Person sein. Ich möchte so ein Psalm 84 Mensch sein. Ich möchte jemand sein, der Gott für seine Stärke hält und der ihm von Herzen nachwandelt. Wenn ich durch die Dürre laufe, möchte ich ein Mensch sein, der die Dürre in Quellgrund verwandelt. Und ich wünsche mir für dich und für uns als Gemeinde, dass wir heute Morgen Hunger bekommen, Psalm 84 Menschen zu werden. Darum geht's heute. Psalm 84 Mensch sein. Was bedeutet das und wie kommen wir dahin? Also, was macht ein Psalm 84 Menschen aus? Erstens, ein Psalm 84 Mensch ist glücklich. Es steht in Vers 6, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wohl den Menschen. Oder glücklich sind die Menschen in einer anderen Übersetzung. Ich verrate dir ein Geheimnis. Es ist total okay, als Christ glücklich sein zu wollen. Okay? Es ist total okay, wenn du sagst, ich möchte glücklich sein. Ich möchte, dass es mir gut geht. Als Christen denken wir manchmal, es ist schlecht, sich zu wünschen, glücklich zu sein. Es ist schlecht, sich ein gutes Leben zu wünschen. Aber in Vers 6 steht, Menschen, die ihre Stärke in Gott finden und ihm von Herzen nachwandeln, sind glücklich zu nennen, neue Genfer Übersetzung, oder denen geht es wohl. Manchmal entgeht uns Christen die Tatsache, dass unser Glaube ein Glaube der Freude ist. Wir Christen sehen oft aus, als sei es genau das Gegenteil, aber unser Glaube ist ein Glaube der Freude. Wir sind von Natur aus Sünder, ohne Chance auf Errettung, aber Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um uns zu retten. Das ist ein Grund zur Freude. Gott rechnet uns nicht mehr unsere Sünde an, sondern Gott rechnet uns Jesu Gerechtigkeit, Jesu Heiligkeit an, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Wir gehören jetzt zur Familie Gottes. Wir sind Königskinder. Das ist ein Grund zur Freude. Unser Glaube ist ein Glaube der Freude. Und es geht noch weiter. Jesus Christus ist vom Tod auferstanden. Ja? Du folgst nicht irgendeinem Toten nach, der irgendwann für dich gestorben ist, sondern du folgst einem lebendigen Gott nach, der auferstanden ist, der die Sünde und den Tod in deinem Leben zerbrochen hat. Das ist ein Grund, fett zu grinsen. Okay? Und er verspricht uns Frieden. Das Wort kommt sehr, sehr häufig in der Bibel vor, auf Hebräisch, Shalom. Und Shalom heißt so viel wie umfassendes Wohlergehen. Jesus verspricht dir, Jesus verspricht mir Shalom. Allumfassendes Wohlergehen. Es ist total okay, wenn du ein Verlangen in deinem Leben hast, dass es dir gut geht. Es ist ganz normal. Als Gottes Kind bist du sogar noch darüber hinaus dazu bestimmt, Frieden und Wohlergehen zu erleben. Und eines Tages in Gottes Gegenwart diesen Frieden voll und ganz auszukosten, und zwar bis in alle Ewigkeit. Besser geht es nicht. C.S. Lewis, der Autor von den Chroniken von Narnia, der hat Folgendes geschrieben. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Kennst du dieses Verlangen, das nichts anderes erfüllen kann als Gott? Hast du dieses Verlangen in dir nach diesem einen Gefühl der absoluten Glückseligkeit? Das ist, was Gott in dein Herz hineingelegt hat, weil du geschaffen wurdest, mit ihm in Ewigkeit zu singen, dich zu freuen, zu tanzen, Pina Colada zu trinken am gläsernen Meer. Die Frage ist einfach, die ich dir stellen möchte, wo du vielleicht drüber nachdenken kannst, wie sieht dein Leben momentan aus? Ist es geprägt von viel Frieden und Freude oder ist es gerade für dich eine Zeit des Stress, eine Zeit des Aggressivurlaubmachens, eine Zeit der Traurigkeit, eine Zeit der Rebellion. Ich möchte dir heute Morgen sagen, jedem Einzelnen hier möchte ich sagen, Gott hat Frieden für dich und zwar Frieden in Fülle. Gott hat für dich geplant, dass es dir gut geht. Gott möchte dir heute Morgen neuen Frieden und neue Freude schenken, inmitten deiner Traurigkeit. Zweitens, in Psalm 84, Mensch ist glücklich, weil er gottzentriert lebt. Und das ist die alles entscheidende Sache. Steht Gott in deinem Leben im Zentrum oder andere Dinge und Personen? Das ist die alles entscheidende Frage zum Frieden oder zum Unfrieden. Steht Gott in deinem Leben im Zentrum? Psalm 84 spricht von Menschen, die ihre Stärke in Gott finden und ihm radikal nachfolgen. Also ihm nachwandeln. Das tun, was er sagt, das tun, was sie ihn tun sehen. Also wenn wir als Christen glauben, dass das Streben nach Glück oder die Sehnsucht nach Glück und das Streben nach Gottes Reich nicht zusammenpassen, dann machen wir eine Sowohl-als-auch-Sache zu einer Entweder-oder-Sache, das nicht sehr sinnvoll ist. Also ein gottzentriertes Leben und Frieden und Glück gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Die Frage, die du dir heute Morgen stellen kannst und musst, ist einfach, ist Gott das Zentrum meines Lebens? Und wenn die Antwort Nein ist, dann hast du auch die Antwort darauf, warum dein Friedenslevel relativ niedrig in deinem Leben ist. John Piper, auch ein cooler Typ, der schreibt Folgendes. Gott schuf dich, damit du die Ewigkeit damit verbringen kannst, ihn zu ehren, indem du dich beständig an ihm freust. Gott die Ehre zu geben, passiert am besten, indem wir ihn zu unserem größten Schatz machen. Also die Frage ist nicht Wohlergehen oder Gott. Die Frage ist ganz einfach, was von beiden ist dir wichtiger? Ich habe noch ein Zitat von noch einem coolen Typen da, habe ich jetzt hier nicht auf der Folie. When you make a good thing a God thing, that's a bad thing. Das kann man nicht ins Deutsche richtig gut übersetzen. Ich habe versucht, ins Deutsche zu übersetzen, war total unverständlich. When you make a good thing a God thing, that's a bad thing. Sinngemäß übersetzt, wenn du eine gute Sache zu deinem Gott machst, dann ist es eine schlechte Sache. Gott hat sehr viele gute Sachen gemacht, aber wenn wir diese guten Sachen nehmen und über Gott stellen, dann ist es eine sehr, sehr schlechte Idee. Und auf einmal ist Gott nicht mehr im Zentrum. Also wenn du Gesundheit oder das Wohl deiner Kinder, wenn du finanziellen Segen oder das Finden des perfekten Ehepartners über Gott stellst, dann befindest du dich auf dem Holzweg. Im Psalm 84 steht Folgendes: Wohl den Menschen, die dich, Gott, für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Hier ist Gott das Objekt der Begierde und nicht das Glück. Das Glück ist die natürliche Folge des Gott-Nachfolgens. Versteht ihr den Unterschied? Glück kommt, wenn wir Gott zu unserem Glück machen. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen David Midwood und mir in Holland. Bei mir hat sich alles um mich gedreht, um meine Erholung, um meinen Stress, um mein Recht auf Freizeit, um mein Recht auf 11 Freunde Fußballmagazin lesen, auf mein Recht auf Fußballergebnisse des ersten Fußball-Bundesliga-Spieltags herauszufinden. Hey, wow, dann kam auch noch was in der Sportschau nachts. Es ging alles um mich, meine Erholung, die Opfer, die ich gebracht habe. Mich. Das ist der Unterschied. Wenn ich auf David Midwoods Leben gucke, dann geht es ganz wenig um ihn, sondern ganz viel um Gott und um andere und einen Dienst an Gott und an anderen. Solange du dich ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit stellst, wirst du nie ein Psalm 84 Mensch werden. Oder noch viel schlimmer, vielleicht wirst du gar nicht ein Psalm 84 Mensch sein wollen. Okay, ein Satz, den ihr euch jetzt bitte sofort auf die Festplatte speichert, kommt jetzt. Der zentrale Punkt ist, Gott zum zentralen Punkt zu machen. Okay? Der zentrale Punkt ist, Gott zum zentralen Punkt zu machen. Ich möchte uns einfach eine Minute der Stille geben und in der Minute stelle ich euch ein paar Fragen. Und ihr denkt ganz einfach darüber nach und dann beten wir, jeder für sich. Erste Frage, was ist im Moment der zentrale Punkt deines Lebens? Was ist der zentrale Punkt deines Lebens? Ist es Gott? Ist es eine Person? Ist es dein Job? Ist es dein Wohlergehen? Was ist deine größte Sehnsucht? Was ist die Sache, wonach sich dein Herz am meisten sehnt? Welche Gefühle hast du für Gott? Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, unseren Blick auf dich zu richten, dich in den Mittelpunkt zu stellen, dir alle Ehre zu geben, nicht uns über dich zu stellen, nicht Personen über dich zu stellen, nicht unsere Karriere, was auch immer über dich zu stellen. Hilf uns, Menschen nach deinem Herzen zu sein, die dich in den Mittelpunkt ihres Lebens setzen. Und mach unsere steinernen Herzen weicher. Wir bitten dich, dass du uns neue Erkenntnis unserer Sünde schenkst, damit wir umkehren können und ein Leben leben können, das dich mehr ehrt, als wir es jemals zuvor getan haben, Herr. Amen. Punkt 3. Also, ein Psalm 84 Mensch ist nicht nur glücklich und ist nicht nur gottzentriert, sondern er ist auch kein Sklave seiner Lebensumstände. Wir lesen, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Das wäre doch toll, wenn wir von uns behaupten könnten, hey, egal was in meinem Leben passiert, nicht so schlimm. Stell dir vor, du könntest sagen, hey, in meinem Job, da läuft es gerade ganz blöd. Mein Ehepartner wird immer dicker. Ja. Den Mauritiusurlaub, den kann ich streichen, weil mein Konto ist auf Minus. Meine Kinder gehorchen mir nicht. Und ich gefalle mir auch nicht wirklich gut. Aber weißt du was? Ganz ehrlich, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Gott. Und in Gott finde ich meine Freude, in Gott finde ich meinen Frieden, in Gott finde ich meine Zufriedenheit. Wäre das nicht schön, sowas sagen zu können? Way to go. Ich wünsche mir, ich hätte so eine feste Beziehung zu Gott, dass ich sowas sagen könnte. Und vielleicht gehst du gerade durch ein Tal der Dürre, vielleicht hechelst du gerade noch auf einen Urlaub zu. Wichtig ist, dass wir wissen, wir sind nicht ausgeliefert den Umständen unseres Lebens. Als Christen haben wir eine Instanz, die viel größer ist als unsere Umstände. Vielleicht lebst du gerade in einem Lebensumstand und du fühlst dich absolut versklavt, du fühlst dich unterjocht und du hast das Gefühl, du kommst nicht raus und du hast sogar den Erfahrungswert, dass es nicht klappt. Vielleicht bist du schon seit Monaten in diesem Lebensumstand, vielleicht hängst du schon seit Monaten in einer Sünde drin, du weißt, es ist nicht richtig, aber irgendwie willst du es trotzdem. Du bist nicht Sklave deiner Sünde, du bist nicht Sklave deiner Lebensumstände. Wenn du ein Christ bist, dann ist der Heilige Geist in dich hineingezogen und er befähigt dich, den Frieden Gottes zu empfangen, egal was deine Lebensumstände sind. Also egal wie trocken dein Eheleben ist, egal wie trocken dein Gebetsleben ist, wenn du HSV-Fan bist, wenn dein Berufsalltag wirklich, wirklich hart ist, wenn dein Single-Dasein unerträglich ist für dich. Wenn du Gott ins Zentrum stellst, kannst du inmitten all dieser Dinge Frieden empfangen. Nimm das als ein prophetisches Wort für deine Situation, dich ganz persönlich heute mit. Okay, und viertens, in Psalm 84 Mensch ist ein Segensbringer. Also wenn du gottzentriert lebst, dann empfängst du nicht nur Segen von Gott, sondern du bist auch ein Segensbringer. Wir lesen, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, dann wird es ihnen zum Quellgrund. Oder in der neuen Genfer Übersetzung steht sinngemäß, wenn sie durch das dürre Tal gehen, dann verwandeln sie es in einen Ort mit vielen Quellen. Ist das nicht cool? Wenn du gottzentriert lebst, dann empfängst du Segen von Gott und überall da, wo du hingehst, bringst du den Segen Gottes mit. Wenn du gottzentriert lebst, wenn du ein Psalm 84 Mensch bist, dann wirst du ein Segen sein für andere. Gesegnet werden und gesegnet sein sind zwei Dinge, die nicht zu trennen sind. Wir als westeuropäische evangelikale Christen, wir sind Kinder unserer Kultur und unsere Kultur ist absolut fixiert darauf, gesegnet zu werden. Wenn wir die Wahl haben, Segen empfangen oder Segen geben, dann werden wir rein kulturell geprägt, höchstwahrscheinlich, Segen empfangen wählen. Außer dir gucken Leute zu und hören dir zu, dann sagst du Segen geben, aber eigentlich meinst du Segen empfangen, okay? Wir als Westeuropäer, wir als Materialisten, Kapitalisten, Postmoderne, Schubidus, wir sind einfach drauf gepolt zu sagen, nehmen ist besser als geben und geben ist für die edelmütigen wenigen. Okay? Ist aber gar nicht der Fall. Die Bibel sieht es ganz anders. Paulus sagt zum Beispiel, wir empfangen all unser Geld von Gott. Jetzt, die meisten setzen hier einen Punkt. Ja? Ich habe all mein Geld von Gott empfangen. Vielen Dank, Herr, für den Segen. Mauritius, ich komme. Paulus setzt aber ein Komma. Er sagt, wir empfangen unsere Kohle, um andere zu segnen. Okay, abgehakt, weiß ich. Aber ganz wirklich und ehrlich, Hand aufs Herz. Ist das deine Einstellung für dein Monatsgehalt? Wenn du die Überweisung auf dein Konto bekommst, sagst du, Halleluja, ich kann diesen Monat mehr Leute segnen, weil ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Oder sagst du, yes, das habe ich mir verdient und das spare ich mir jetzt für ein fetteres Auto. Fetteres Haus, mehr Schuhe, besseres Essen, was könnte es noch geben, Hanni? Neuen Mann. Sad but true. Noch ein Zitat von John Piper habe ich nicht hier auf der Folie, ich lese es euch vor. Gott gibt nicht geschäftlichen Erfolg, damit wir uns statt eines Fords einen BMW kaufen können. Aber unsere Kultur lehrt uns genau das. Du bist erfolgreich, also zeig es deinen Nachbarn, damit die richtig schön neidisch sind. Und das ist Segen in unseren Augen. Ganz schön billig. Also, wenn du Psalm 84 Mensch bist, wenn du Gott ins Zentrum setzt, dann empfängst du Segen, um Segen weiterzugeben. Gott hat zu Abraham gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12, 2 und das möchte ich dir persönlich mitgeben. Gott sagt zu dir heute Morgen, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Möchte ich heute Morgen ermutigen, beide Seiten der Medaille anzunehmen. Und ganz ehrlich, du lebst in Deutschland, das heißt, du gehörst zu den reichsten Menschen der Welt. Du kannst heute anfangen zu segnen. Du brauchst gar nicht warten auf die Gehaltserhöhung. Wenn dein Konto leer ist, ich rate dir was, du musst nicht mal Leuten Geld geben, um sie zu segnen. Ja? Gott ist gar nicht so geldfixiert. Du kannst Leuten auch einfach was Gutes tun. Du kannst nett zu Leuten sein, Leute ermutigen, anstatt nur an dich selbst zu denken. Sei ein Segensbringer. Lebe wie eine Pflanze. Und damit möchte ich abschließen und ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Lebe wie eine Pflanze. Kann man sich ganz viele verschiedene Dinge vorstellen drunter. Wir springen mal zu Psalm 12 in Vers 84. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Das seid ihr. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Was heißt es, dass Gott uns Sonne ist? Ich möchte es vergleichen mit einer Pflanze. Stellt euch eine Pflanze vor, zum Beispiel einen Apfelbaum. Der Apfelbaum wächst meistens nicht in die Erde hinein, sondern aus der Erde heraus und streckt sich nach der Sonne aus. Eine Pflanze richtet sich nach der Sonne aus und dadurch empfängt sie die Kraft, Frucht zu tragen. Und diese Frucht, die pflücke ich dann vom Baum und esse sie. Okay? Wenn wir Psalm 84 Menschen sind, dann machen wir Gott zu unserer Sonne. Wir werden uns ausstrecken nach ihm und er wird bewirken, dass wir Frucht tragen. Am Ende steht Frucht, wenn wir Gott ins Zentrum stellen. Und meine Vision für dich heute Morgen, jeden Einzelnen, den ich angucke, mein Bild von der Zukunft für dich ist, dass du dich mehr nach Gott ausstreckst. Meine Hoffnung für dich, für jeden Einzelnen hier ist, dass du durch dieses Ausstrecken nach Gott mehr Frucht bringst, um ein Segen zu sein für die kaputte Welt um dich herum. Wir hocken hier auf der Rheinau. Ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen hier wohnen, aber die meisten davon sind kaputte Menschen und sie brauchen dringend dich. Und du brauchst dringend Gott. Und so funktioniert Reich Gottes bauen. Ich möchte dich ermutigen, eine Vision für dich persönlich zu entwickeln, die über dein Scheckheft, über dein Auto, über deinen Urlaub, über dich hinausgeht. Entwickle eine Vision, wo du ein Segen für andere bist und nicht einfach nur nett die Hand schütteln und lächeln, sondern wirklich jemand bist, der Gott ins Leben anderer Menschen bringt. Und ich weiß, eine der größten Sünden, der wir uns schuldig machen als Gemeinde ist, dass wir zu klein denken, zu klein träumen, dass wir einfach nur unser eigenes Ding machen, unser religiöses Programm runterspulen und dann zufrieden sind. Jo, ich habe es geschafft, Bibel zu lesen diese Woche. Das ist nicht genug. Schenk einem eine Bibel, lese mit ihm da durch und mach ihn zum Nachfolger Jesu. So, okay, wie wird man ein Psalm 84 Mensch? Ich habe mal rumgefragt in meinem Umfeld, wie Leute Gott erleben. Okay, und ich möchte euch einfach ganz praktische Tipps und ein paar Giveaways mitgeben. Wie kann ich es schaffen, Gott mehr ins Zentrum meines Lebens zu rücken? Wie kann ich meinen Blick auf Gott richten? Ich habe ein paar Tipps für euch dabei. Der eine ist ein No-Brainer. Ja? Erster Tipp, lies in der Bibel und rede mit Gott darüber. Mache Gott zum Zentrum, indem du sein Wort immer besser kennenlernst und mit ihm darüber sprichst. Okay, hier geht es nicht um Bibelleseplan und nach einem Jahr bist du der perfekte Christ, weil du überall einen Haken dran gesetzt hast. Mach Gott zum Zentrum, indem du ihn besser kennenlernst. Er hat sich dir offenbart in Jesus Christus und zwischen diesen zwei Pappdeckeln hier. Zweiter Tipp, ebenfalls No-Brainer. Lobe Gott. Wir waren mit Momo und Reni in den Bergen und wir haben gefragt, hey, wie erlebt ihr Gott? Und die Antwort war, indem wir eine Gitarre schnappen und singen. Ich möchte dich herausfordern, Lobpreis zu einem integrativen Teil deines Alltags zu machen. Schmeiß von mir aus eine Hillsong-CD rein. Ja, klingt blöd, ist aber trotzdem schön. Ja, also nichts gegen Hillsong, Entschuldigung. Schmeiß dir eine CD rein, in der es Lobpreis drauf hat und singe mit. Ja? Gott verkraftet deine krumme Stimme. Begegne Gott im Lobpreis. Was der Momo gesagt hat, das fand ich ganz faszinierend. Er hat gesagt, er begegnet Gott, indem er Gott in anderen Menschen begegnet. Das heißt, er ist mit anderen Menschen zusammen und in diesem Zusammensein mit anderen Christen erlebt er Gott. Ich glaube, du hast gefragt, ja, wie ist es mit besonders nervigen Leuten? Und hat er gesagt, hey, ich versuche in besonders nervigen Leuten Gott zu erkennen und ich kann Gott begegnen, indem ich mit diesen Leuten zusammen bin und Jesus in ihrem Herzen erkenne. Also vielleicht ist es für dich dran, diese Woche dir eine Hausgruppe zu suchen, eine Minigruppe zu suchen oder einfach mal heute nach dem Gottesdienst mit einem Christen zu quatschen, anstatt einfach rauszurennen. Begegne Gott, indem du mit anderen Christen zusammen bist. Und hier ein ganz wichtiger Punkt. Vierter Punkt. Nimm dir Auszeiten mit Gott. Immer wenn ich mit der Jessie Streit habe, also es passiert manchmal, ja, meistens ist sie schuld, und dann merken wir irgendwann, wir kommen an einen Punkt, wo sie nicht mehr widersprechen kann und merkt, ich habe recht, ja, sie hat Unrecht, na, ich mache Spaß, so halb. Und dann kommt der Punkt, wo sie sagt, hey, ich muss jetzt spazieren gehen. Sie schnappt sich unseren Hund Samson, dann geht sie spazieren, sie geht in die Natur und sie erlebt Gott in der Natur. Auf einmal spricht Gott zu ihr. Manchmal sagt sie, okay, du gehst jetzt raus mit dem Hund, spazierst und dann geht sie davon aus, dass ich danach Gott getroffen habe. Funktioniert nicht so. Ja? Aber bei der Jessie funktioniert das. Vielleicht bist du jemand, der in der Natur besonders Gott erfährt. Bitte such die Natur auf und tu das. Und zwar auf einer regelmäßigen Basis. Das wäre ein Tipp. Oder nimm dir einen Sabbat. Nimm dir eine Zeit in der Woche, die du reservierst nur für dich. Und zwar vor allem, wenn du einen Haufen zu tun hast. Wir haben hier Studenten unter uns. Prüfungsvorbereitung ist nicht das Argument, Gottes Gebote zu verwerfen. Okay? Wenn wir Sabbat halten, dann ist es ein Statement Gott gegenüber. Ich vertraue, dass dein Wirken und dein Gebot besser ist als mein Brain. Richte dir eine Zeit ein, in der du wirklich einfach nicht arbeitest und stattdessen ausruhst und Gott die Ehre gibst, indem du betest, Lobpreis tust, durch die Natur spazierst, was auch immer. Retreats, Freizeiten. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, ich bin für ein Wochenende weggegangen. Ich bin zuerst mal ins Kloster gegangen, ins Augustinerkloster. Das war aber viel zu viel Zen-Buddhismus und Esoterik. Also bin ich dann da nicht mehr hingegangen, es war mir zu störend. Und dann bin ich jetzt schon ein paar Mal nach Lachen-Speyerdorf in die Pfalz gefahren zu den Diakonissen. Die kochen super und es ist ruhig dort. Und dann nehme ich mir 2 Tage frei, wo ich einfach nur die Bibel dabei habe, 2, 3 Bücher. Und mir samstags um 18.30 Uhr noch Zeit nehmen für die Sportschau. Das ist für mich auch Sabbat. Und ich habe einfach Zeit, um aufzutanken. Hast du schon mal gemacht? Wer von euch hat schon mal so eine Auszeit genommen? So 2, 3 Tage. Es ist weit unter einem Viertel. Ich möchte dich ermutigen, das heute nicht nur als einen Spruch von mir anzusehen, sondern wirklich zu sagen, hey, vielleicht sollte ich das mal tun. Du musst nicht nach Spanien fahren, um ein Wochenende auszuspannen. Fahr 2 Kilometer weiter hock dich in eine Pension rein und sag, okay, das sind 2 Tage mit Gott und mir. Oder auch ein Tipp, wenn du im Urlaub bist, lies keine E-Mails, beantworte keine E-Mails, geh nicht auf Facebook, lass dein Smartphone aus. Besonders cool, wenn du auf die Berge gehst, da hast du gar keinen Empfang. Ja, das habe ich so gemacht. Und ein paar von euch haben mir E-Mails geschrieben, ich habe euch ignoriert. Ich habe 1-2 E-Mails beantwortet mit dem Inhalt, ich beantworte die E-Mail jetzt nicht, erst wenn ich zurückkomme aus dem Urlaub. Und das ist nicht Egoismus, das ist echt gut, das ist echt wichtig. Mach mal eine E-Mail-freie Zeit, mach mal eine Internet-freie Zeit. Oder ein Tipp von mir, was mir extrem viel hilft, ist der letzte Tipp. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch dabei, der sich da einen Impuls mitnehmen kann. Lies inspirierende Bücher und begib dich auf eine geistliche Reise. Zum Beispiel, ich habe es gehasst und jetzt mittlerweile liebe ich es, lies Biografien von geistlichen Helden. Zum Beispiel die Biografie von Augustinus ist der absolute Hammer. Biografie von Luther, was der gerissen hat, der Typ, allein gegen die ganze Welt, es ist unheimlich inspirierend. Ich kann euch dieses Buch hier empfehlen. Eric Metaxas, die Biografie von Bonhoeffer. Bonhoeffer, Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet. Allein der Titel ist schon cool. Ja? Schön dick, wer von euch nicht gerne liest, das gibt's auch als Hörbuch, absolut empfehlenswert. Lass dich inspirieren von geistlicher Literatur, mehr im Psalm 84 Mensch zu werden. Ich habe hier ein paar Bücher da und ich möchte die euch ganz kurz vorstellen. Wir zählen das nicht mehr zur Predigt, sondern einfach nur als Werbeveranstaltung, okay? In jedem dieser Bücher ist hier vorne ein Stempel drin, da steht Haus des Herrn Mannheim. Wir verleihen die an jeden, der sagt, hey, ich möchte heute anfangen, etwas Neues auszuprobieren. Ich möchte ein Buch lesen in den nächsten Wochen und mich auf eine geistliche Reise begeben. Und daran hängt noch was. Du gibst es zurück und zwar nicht mir, sondern deinem Hausgruppenleiter und redest mit ihm darüber. Okay? Und ich stelle euch ein paar Bücher vor. Nach dem Gottesdienst könnt ihr nach vorne kommen, euch dieses Buch ausleihen. Ja? Das heißt, wieder zurückbringen. Erstes Buch, das ich euch ans Herz legen möchte, das habe ich 2-mal hier, von Andreas Kusch, Das Herz auf Gott einstimmen, praktische Schritte zum Beten und Bibellesen. Und es ist einfach nur ein Buch mit lauter Doppelseiten, okay, haha. Und auf jeder Doppelseite ist eine geistliche Übung drauf, mit Anleitung. Ich weiß nicht, wie viele das sind, Moment, ich guck mal. Es sind 92 Seiten, durch 2, könnt ihr alle ausrechnen. So viele geistliche Übungen haben wir hier drin und ich würde euch empfehlen, ich habe das mal gemacht, 30 Tage lang jeden Tag eine neue geistliche Übung ausprobiert und danach Tagebuch geschrieben. Wer möchte, kann sich das nachher hier holen. Anderes sehr geniales Buch. Die meisten guten Bücher haben einen beknackten deutschen Namen. Zum Beispiel das hier, Mein Leben als Volltreffer. Im Original heißt es Crazy Love von Francis Chan und es geht um Gottes geniale und absolut verrückte Liebe für mich. Wenn du sagst, hey, das Thema Gottesliebe ist für mich ein Thema, das mir unter den Nägeln brennt, kannst du hier ausleihen. Dann hier englische Version von Brennan Manning, The Ragamuffin Gospel. Der deutsche Titel heißt Größer als dein Herz. Ist ein Buch, das sich einfach nur um die absolut krasse Gnade Gottes mit Versagern wie uns dreht. Wenn du sagst, hey, ich habe noch nicht richtig gerafft, was Gottes Gnade eigentlich bedeutet. Leih dir dieses Buch aus, es ist ein absoluter Augenöffner. Mir hat es die Augen geöffnet, ich finde es absolut genial. Kannst du hier ausleihen. Thomas Harry, ein Schweizer. Ein Applaus für die Schweizer. Ja. Kleines Land, kleiner Applaus. Das Buch Echt und Stark, das finde ich schon besser, aber es ist auch nicht ins Deutsche übersetzt worden, von daher passt der Titel dann auch. Kraftvoll glauben, Tiefgang finden. Es geht um geistliche Reife, es geht um eine tiefe Beziehung mit Gott. Wenn du sagst, hey, ich möchte geistlich reifer werden, lies dir dieses Buch durch, werd geistlich reifer. Nochmal Francis Chan, blöder Titel, weil ins Deutsche übersetzt, der unterschätzte Gott, auf Englisch The Forgotten God, es geht um den Heiligen Geist. Sein Grundgedanke ist, dass wir als Christen manchmal so leben, Vater, Sohn und Heiliges Buch anstatt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass der Heilige Geist der Teil der Trinität ist, der schnell vergessen wird in unserer heutigen christlichen Kultur. Heiliger Geist, zieht's euch rein, habe ich 3-mal da. Und ein letztes Buch von Richard Foster, Streams of Living Water. Da geht's um die, wie viel sind's denn eigentlich? 6 großen Traditionen des Christentums und was wir aus denen lernen können. Das heißt, da geht sehr viel um Vielfalt im christlichen Leib, in der Gemeinde. Und es ist ein extrem praktisches und herausforderndes Buch, sich auf eine Reise zu machen, heraus aus dem eigenen Kochtopf hinein in andere Kochtöpfe. Das ist vielleicht ein komischer Vergleich. Aber ihr wisst, was ich meine, okay? Über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Ja, nicht in der eigenen Soße köcheln, sondern auch mal anderes ausprobieren. Sehr herausfordernd, sehr gut. Und einen letzten Tipp, den ich für euch habe. Und es gibt keinen Menschen, für den es schwieriger ist als für mich, aber ich versuche es trotzdem. Fangt an, ein Journal zu schreiben. Wenn dich was beschäftigt, fang an, es aufzuschreiben. Wenn du was mit Gott erlebst, schreib es auf, lies es nach. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, schreib es auf. Guck, was sich alles schon bewahrheitet und erfüllt hat in deinem Leben. Und es ist ein absoluter Ermutiger, so ein Buch zu schreiben. Es gibt noch viele, viele Tipps und wir können uns nach dem Gottesdienst weiter unterhalten. Ich möchte hier aber offiziell beenden und möchte euch anbieten, dass wir einfach gemeinsam aufstehen und dass wir gemeinsam beten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann nachher nach vorne kommen, von mir ein Buch ausleihen. Wenn ihr Gebet wollt, wir haben hier Hausgruppenleiter, wir sind nicht alle im Urlaub und wir beten auch gerne mit euch. Herr, wir haben es absolut nötig, von dir Segen zu empfangen. Wir stehen hier als bedürftige Gemeinde, wir stehen hier als bedürftige Schafe deiner Herde. Wir brauchen dich und es gibt keinen Einzelnen hier in diesem Raum, der dich nicht braucht. Herr, ich bitte dich vor allem und zuallererst, gib uns Segen. Herr, lass uns mit offenen Augen sehen, was dein Wort zu uns sagt. Lass uns mit offenem Herzen empfangen, was du zu uns sprichst. Herr, lass uns mit offenen Herzen in Veränderung hineinlaufen, als Einzelne, aber auch als Gemeinde, Herr. Führ uns in die Reife hinein, führ uns in neue Kraft hinein. Wir wollen Segen empfangen. Und genauso bitten wir dich, dass du uns zu Psalm 84 Menschen machst, indem du uns zu einem Segen für andere machst. Herr, ich bete für jeden Einzelnen heute in diesem Raum, der durch ein Tal der Dürre geht, ob es seit 2 Tagen ist, 2 Wochen, 2 Jahren, 2 Jahrzehnten. Ich bete um Segen für jeden Einzelnen hier, damit diese Dürrezeiten, diese Täler, durch die Einzelne durchgehen, zu Quellorten werden für die Person selbst, aber auch für Menschen um diese Person herum. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns zu Katalysatoren machst für deinen Segen für andere, Herr. Und Gott, wir bitten dich um Neuanfänge, Herr, da wo wir festgefahren sind, wo wir einfach nur unsere religiöse Vorstellung haben von Gemeinde, von christlichem Leben, was man alles tun und zu lassen hat, Herr, aber es geht total an dir vorbei, weil wir dich nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern unseren Bibelleseplan, unser Image in der Gemeinde, was auch immer wir vor dich stellen und über dich stellen, Herr, wir bitten dich, dass du uns ein Herz der Umkehr schenkst, damit wir Buße tun können und neue Gnade empfangen können von dir. Herr, wir bitten dich für diese Bücher hier, die hier liegen, und vor allem für dieses Buch hier vorne, dein Wort, Herr, dass du diese Wörter, diese Sätze, Abschnitte, Kapitel und Bücher nimmst, Herr, um unser Leben radikal zu verändern, damit wir Psalm 84 Menschen sein können, Herr. Wir brauchen dich als Einzelne, wir brauchen dich als Gemeinde, Herr. Wir stehen vor dir in unserer Schwachheit und wissen, dass du in unserer Schwachheit stark bist, Herr. Dafür danken wir dir. Ich möchte jeden Einzelnen auch einladen, jetzt einfach noch mal eine Minute lang vielleicht einfach stille zu stehen. Vielleicht sind Einzelne hier, die Jesus noch gar nicht kennen, die überhaupt noch gar nicht Jesus Christus angenommen als ihren Herrn und Erlöser. Ich lade dich heute Morgen ein, zuzugeben, dass du ein Sünder bist, dass du es verbockt hast und zu sagen, Jesus, es tut mir leid. Ich glaube, dass du für meine Sünde gestorben bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich nehme deine Gnade an. Ich möchte ein neues Leben beginnen mit dir. Öffne mir die Augen und öffne mir das Herz. Amen.